got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I.
Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
So, also, wir haben hier im Hintergrund Atmosphäre geschaffen. Denn es ist auch ein tierischer Podcast. Also das latente Gewinsel im Hintergrund kommt von Trudi. Oh, jetzt durfte ich den Namen nicht sagen.
Ja, jetzt ist es passiert.
Dass das Tier sich angesprochen fühlt.
Aber sie hat ja jetzt ja auch vorher schon gewinselt. Deswegen haben wir jetzt auch nichts verschlechtert. Wir üben mit Trudi. Trudi übt Impulskontrolle. Oder Frustrationstoleranz, würde man sagen.
Genau, also wir sitzen im Konferenzraum, sitzen uns gegenüber, was ja leider nicht so oft der Fall ist. Und Trudi ist dabei. Und die Situation müsst ihr euch so vorstellen, Konferenzraum heißt auch, nebenan sitzt Johanna und Hazel. Und Trudi, damals ja noch Capri, ist ja quasi, hat ja so die ersten Wochen bei Johanna gelebt und hat natürlich großen Spaß mit Hazel. Jetzt war hier gerade schon Kindergartenfest,
ja,
habe ich gesehen.
Vielleicht war das auch nicht so klug.
Naja,
weil sie hat jetzt gesehen, wie es auch sein könnte hier.
Genau, weil eigentlich ist ja hier immer so die Regel, die Hunde toben hier nicht wahnsinnig viel.
Ja.
Jetzt gab aber hier Wiedersehensdisco und genau jetzt soll sie aber aushalten. Schwierig, aber ich finde eine gute Übung, dass wir jetzt nicht in so eine Diskussion gehen. Also wenn die jetzt gleich winselt, ist es ja nicht, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss mal, sondern die ist genervt und das muss die aushalten lernen.
Und auch wieder interessant, meine grenzenlose Naivität. Ich dachte, ich kann gewinnen, Spielzermürbungstaktik. Also Trudi geht raus aus der Box, ich schicke Trudi wieder rein in die Box. Aber du hast natürlich sofort gesagt, das ist keine schlaue Idee. Und sicher auch, weil Trudi da den längeren Atem hat, weil sie auch mehr davon hat, weil sie die Aufmerksamkeit bekommt und das für sie so ein Spiel wird, oder?
Total. Und jetzt sitzen wir ja hier und versuchen uns auf den Podcast zu konzentrieren.
Ja.
Das schnallt die natürlich total. Wenn du mit ihr alleine wärst und du sagst, hey, ich habe jetzt die Muße, die 300 mal reinzuschicken, dann go for it. Dann lernt die, okay, die Olle ist wirklich hartnäckig.
Ja.
Aber jetzt in unserer Konstellation, du sagst, der geht in die Box, die kommt wieder raus.
Ja.
Wir unterbrechen den Podcast, du gehst wieder hin. Und jede Wette, sie wird den längeren Atem haben und lernt, ich krieg dich von A nach B gescheucht. Also sagen wir jetzt, die kennt ja eine geschlossene Box. Also sagen wir, Box zu und das Winseln sitzen wir jetzt aus.
Mhm.
Immer unter der Voraussetzung, dass wirklich alle essentiellen Bedürfnisse gestillt sind.
Mhm.
Also wenn die jetzt mal müsste, wäre es natürlich totale schlimme Misshandlung.
Ja.
Aber dieses Stündchen jetzt hält die in der Box aus und das muss die auch lernen. Die muss lernen, du bist jetzt mal nicht dran.
Mhm.
Das ist ja eine der größten oder ist eins der größten Themen überhaupt, dass die Hunde aushalten lernen, du bist jetzt nicht dran. Also du kriegst genug Aufmerksamkeit, aber es gibt Momente, da kriegst du sie eben noch nicht.
Ja. Wundert es dich eigentlich gar nicht, dass ich überhaupt hier bin, dass ich hier sitze?
Und nicht in Hollywood bist? Oder was?
Ich wollte doch eigentlich beim Japaner sein.
Ach stimmt, du hattest mir ja geschrieben, dass ihr doch nicht reist. Mhm. Ne?
Deswegen sitze ich nämlich auch hier. Also ich habe die Reise nicht nur wegen Trudi abgesagt.
Das ist die offizielle Variante.
Nein, das ist wirklich wahr. Es gab einfach wirklich noch ein paar andere Themen, was wir gemerkt haben.
Ja, das stimmt. Es war auch Herbst und dir fiel ein, Mensch, wenn die Blätter fallen, kannst du nicht nach Japan fliegen.
Doch, das ist ja besonders schön, wenn die Blätter in Japan fallen. Die fallen da ganz anders. Das also ist ein Grund. Es ist tatsächlich ein Grund, warum Leute da hinfahren. Wenn die Blätter sich in Japan verfärben. Das muss ganz toll sein.
Und diese Blätter, die von den Bäumen dort fallen, davon werden die Sushi-Röllchen gemacht.
So ist das, genau.
Ja,
die wenigsten wissen das.
Ja.
Es gab tatsächlich ein paar zu viele Themen in unseren jeweiligen Köpfen, als dass man jetzt so eine Reise macht, auf die man sich dann mental nicht einlassen kann, die auch so viel Geld kostet und übrigens auch so viel CO2 verursacht, was man irgendwie fast mit einem Jahresverbrauch gleichsetzen kann. Ich habe es mal ausgerechnet. Und ich habe es ausgerechnet, weil ich bei Atmosphäre das natürlich kompensiert habe. Und rat mal, was ich nicht stornieren konnte.
Das finde ich konsequent.
Ja. Nee, aber die Reise soll ja nach wie vor stattfinden. Ich war auch überrascht davon, wie gut das doch schaffbar ist. Also das ist natürlich sehr sowieso ein absoluter Luxus, sich so eine Reise überhaupt leisten zu können. Kann man ja gar nicht dran vorbeireden. Aber wenn es dann darum geht, diese CO2-Last noch zu kompensieren, dann ist das nicht mehr die Sache. Das kann man schon noch schaffen.
Ja. Ja, also wir alle wissen, das war jetzt viel Geschwurbel für nix. Sie ist nicht gefahren, weil sie sich von Trudi nicht trennen konnte. Punkt.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe ein Video zugeschickt bekommen und ich habe es wahrscheinlich so ungefähr dreimal zugeschickt bekommen. Mhm. Und wenn ich das jetzt mal so mit einem Dreisatz ausrechne, dann würde ich sagen, hast du es dann wahrscheinlich so 200.000 Mal zugeschickt bekommen. Ich habe auch schon gesehen, dass du darauf reagiert hast. Mhm. Es gibt im Moment kein Vorbei an diesem Video. Rede es natürlich vom Hobbydogging.
Ja.
Was zur Hölle? Ich dachte erst, es ist KI.
Also, ich möchte jetzt erstmal als allererstes möchte ich mal fürs Hobby Horsing ja. eine Lanze brechen.
Ja, finde ich gut, würde ich auch tun.
Weil auch da wurden also meistens ehrlich gesagt von alten Typen sich extrem lustig gemacht über Hobby Horsing. Und Hobby Horsing ja. ist eine Hochleistungssportart. Da sind meistens junge Frauen, inzwischen aber auch einige junge Männer. Viele Kinder, die also quasi sich so ein Steckenpferd zwischen die Beine klemmen und dann aber über Hürden springen. Das heißt also nicht, die armen Viecher werden darüber gescheucht. Und wenn du dann siehst, wie hoch diese Hürden sind, ist das echt krasser Sport. Ja. Also finde ich wirklich krass. Und selbst wenn die diese Dressurrunden da machen, da geht's wie vielleicht sogar bei rhythmischer Sportgymnastik, geht's da wirklich um, finde ich, intensiven Sport. Und ich finde, auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen komisch wirkt, wenn da ein Erwachsener mit so einem Steckenpferd im Kreis läuft. Wenn man aber genau hinguckt, ist es eine Leistungssportart,
ja.
die ich total cool finde, ehrlich gesagt.
Witzig, weißt du eigentlich, ob die so eine No-Blood-Rule auch haben beim Hobbyhorsing?
Ist das nicht geisteskrank? Ist es nicht geisteskrank? Möchtest du es kurz erklären?
Ja, also es gibt seit einiger Zeit auf nationalen und internationalen Reitturnieren die sogenannte No-Blood-Rule. Das heißt, sobald Blut am Pferd zu sehen ist, ist dieses Pferd vom Wettkampf auszuschließen. Jetzt hat man sich bei der FEI, das ist diese internationale...
Und zwar, entschuldige, egal, ob es sich einfach nur mal auf die Zunge gebissen hat
ja.
oder ob es eine ernste Verletzung ist, weil während des Reitens es erstmal auf den ersten Blick gar nicht beurteilbar ist.
Genau.
Also sagt der gesunde Menschenverstand.
Im Zweifel.
Da tropft Blut,
ja.
wir machen mal eine Pause und
genau.
sagen, das ändern wir mal
ja.
hier. Weil das tun wir übrigens auch beim Fußball. Wenn der Spieler aus irgendeiner Pore blutet, gibt es eine Unterbrechung.
Mhm.
Und im Zweifel nimmt man den Athleten raus aus
ja.
der Verantwortung.
Soweit also vernünftig, überraschend vernünftig diese Regel, wenn auch, man muss sagen, bare Minimum eigentlich, wenn man sich so auf das Tierwohl bezieht an der Stelle. Aber jetzt ist diese Blood-No-Blood-Rule leider gekippt worden. Und zwar haben sich, glaube ich, nur 20 Länder in diesem internationalen reiterlichen Verband dagegen ausgesprochen. Also die abzuschaffen, die haben sich also für diese No-Blood-Rule ausgesprochen, Deutschland auch darunter. Es gab aber eben so viele Länder, die das gerne abschaffen wollten, dass die sich haben durchsetzen können. Mhm. Jetzt kann man sich fragen, gut, aber das, was heißt das jetzt für Deutschland?
Mhm.
Für Deutschland heißt es zum Beispiel, dass beim CAIO auch diese No-Blood-Rule mhm. abgeschafft wird. Und der CAIO ist ja das Weltfest des Pferdesports, eines der größten, wenn nicht sogar das größte Reitturnier der Welt, was alljährlich in Aachen stattfindet.
Eine der größten offiziellen Tierquälerveranstaltungen, die es gibt.
Ja.
Übrigens, lieber CAIO, ich freue mich jetzt schon wieder auf die Klage und ich zahle auch gerne 2.000 Euro für einen guten Zweck, wenn ich den Prozess verliere. Für mich ist eine Ansammlung von Tierquälerei. Punkt.
Ich habe gestern Abend, als ich das nochmal so ein bisschen genauer gelesen habe, bin ich so in so einem Rabbit Hole versunken, weil ich dann nämlich von einer Seite auf die nächste gestolpert bin. Ich war erst bei Sportschau, habe dann eben von dieser Regel gelesen, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Und dann habe ich noch, da war da noch ein anderer Artikel verlinkt, aus dem Juli 25 mit der Überschrift WDR Sport, Tierwohl im Reitsport, der CAIO geht in die Offensive. Debatten ums Tierwohl sind ein Dauerbegleiter des Pferdesports auch und gerade in Aachen. Der CAIO agiert proaktiv und sammelt Daten. Also wenn der CAIO in puncto Tierwohl irgendwas nicht ist, dann ist es proaktiv. Nach all dem, was ich da auch über die Recherchen von Quarks in den letzten Jahren mitbekommen habe, ist es eine totale Salamitaktik.
Voll.
Und worauf da Bezug genommen wird, ja, es werden Daten gesammelt. Aber wenn man sich anguckt, wo diese Missstände jetzt in den letzten Jahren aufgetreten sind, das war in den Prüfungen und das war vor allem auf diesem sogenannten Abreiteplatz, was nicht besonders intuitiv der Vorbereitungsplatz ist für diese Prüfung. Und dort hat man ja festgestellt, die Tiere haben massiv Stress, die werden unter Druck gesetzt, es finden Sachen statt, da müssten eigentlich diese Stewards eingreifen und zwar auch wirklich in ja, relevantem Ausmaß, also sehr, sehr häufig. Und aufgrund dieser Vorkommnisse sind auch wissenschaftliche Publikationen entstanden, die eben nachweisen, Tierwohl problematisch beim CIO. Was glaubst du denn jetzt, wo diese wissenschaftlichen Daten erhoben werden beim CIO? Wenn du dir mal so einen Tag von einem Pferd geistig vor dein geistiges Auge führst.
Wenn es auf der Wiese steht und grast.
So ähnlich im Stall.
Auch wieder gut, ne?
Ja.
Ach Gott, oh Gott, ey. Dass die sich nicht schämen, ne? Ja. Das ist doch wirklich
lächerlich. Es gab ein Interview mit einem WDR-Kollegen, der dazu auch Isabel Werth interviewt hat. Und die sagte dann noch, ja, sie würde jetzt doch wirklich sehr viel auf diese Ergebnisse setzen. Denn man wüsste ja, also wenn das jetzt feststünde, dass man da nichts findet, und danach sieht es ja jetzt im Moment auch aus, dann wären ja auch all diese Vorwürfe im Grunde hinfällig. Also es wird jetzt so eine Erwartungshaltung für diese Ergebnisse aufgebaut, die ja überhaupt gar nicht halten können. Also die sagen ja was ganz anderes.
Da stellen sich ja immer zwei Fragen. Ist es einfach nur mangelnde Bildung in dem Thema? Also weißt du, wenn der Jäger seinen Hund in den Zwinger sperrt und sagt, ja, dann kriegt er aber ein schön dichtes Fell und kapiert überhaupt nicht, was das für das Tier verhaltenstechnisch bedeutet oder emotional bedeutet, da kann ich sagen, okay, das ist halt einfach hundetechnisch ein ungebildeter Mensch. Mhm. Kennt sich einfach nicht aus, ist ein Laie, Punkt. Kann Sitz und Platz beibringen, Ende der Durchsage. Kennt sich mit Hundeverhalten nicht aus und ist wahrscheinlich sogar so schlicht, dass er glaubt, das ist für die Hunde gut. Ich glaube, dass aber tatsächlich bei diesen totalen Maschinerien, die da im Pferdesport sind, auch im Hundesport sind, wo sich dumm und dämlich verdient wird, glaube ich eben überhaupt nicht. Die wissen, deren Grundtenor ist, im Zweifel mache ich Druck, das Tier hat sich unterzuordnen und fertig. Und diese Grundgeisteshaltung ist halt das, was ich als völlig widerlich empfinde und auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass ein WDR sagt, solche Veranstaltungen übertragen wir. Oder wie der sich da einer bei den Olympischen Spielen da kurz davor war, sich einzuschleudern und sich zu freuen, weil da irgendwie ein Deutscher irgendwie Olympiasieger wurde im Reitsport und so dargestellt wurde, als wäre das für das Pferd der größte Traum, an den Olympischen Spielen teilzunehmen.
Ja, diese Kommentare sind wahnsinnig pathetisch.
Ganz
also
schlimm.
Ich kann mir das auch kaum angucken. Das ist aber jetzt auch Geschmackssache. Ich finde es auch schwer, das im Einzelnen zu bewerten, was da bei den Leuten wirklich dahinter steht. Ich glaube nur einfach, sobald du auf diesem Level Sport mit einem Pferd machst, verschieben sich die Prioritäten. Und
klar, es geht um Knete.
Genau.
Es geht um Knete und um Macht.
Und was ich auch manchmal schade finde, ist, dass dann manche Berichterstattung darüber so anmutet wie so Hofberichterstattung. Mhm. Da kommt man mit einer Unterwürfigkeit daher, weil eine Person irgendwie besonders viele sportliche Erfolge vorzuweisen hat, die ich nicht angemessen finde.
Ja, ich finde das Wort Sport in dem Zusammenhang schon schwierig. Ich finde grundsätzlich, wenn sozusagen das Tier für irgendetwas gebraucht wird, um ehrlich zu sein, missbraucht wird aus meiner Sicht, das Sport zu nennen, finde ich schon irgendwie ein bisschen durch den Wind.
Ja.
Aber wir waren eigentlich beim
Hobby
Dogging. Dann wollte ich den Schlenker machen und nochmal sagen, dass ich Hobbyhorsing als wirkliche Sportart wahrnehme.
Ja. Ich bin aber eben dafür, um das nochmal abzuhaken, beim Hobbyhorsing auch diese No-Blood-Rule abzuschaffen in letzter Konsequenz, oder?
Ja. Ja. So, und dann ist jetzt das Video mit dem Hobby-Dogging durch die Welt gegeistert. Man sieht also Menschen, die eine Leine haben und ein Halsband und führen also quasi einen Hund, der nicht da ist, über Hürden und machen hopp, 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 beugen sich runter, prima, loben das Tier. Und natürlich ist es erstmal, dass du denkst, alles klar, da hat sich jemand Spaß gemacht. Und ich habe mich natürlich auch darüber beömmelt. Ich habe also ein Video hochgeladen, wo ich das kommentiert habe. Mhm. Und gesagt habe, okay, die haben ja gar keinen Hund. Ja, okay, muss man wollen. Aber übrigens, wer keinen Hund hat, kann auch zu mir zur Tour kommen. Ne? Also sofort. Und dann haben natürlich auch Leute gesagt, aber Martin, was triggert dich daran so? Also ich habe übrigens mich gar nicht hart darüber lustig gemacht.
Ja.
Überhaupt nicht. Ne? Und ganz im Gegenteil. Ich finde erstmal, die tun ja keinem was.
Nee.
Und wenn der eine sagt, die haben vielleicht eine ganz große Schraube locker, dann soll das so sein. Aber jetzt kommt was. Wenn wir bei unseren Leuten, wir bieten ja so Freizeit-Agility-Kurse an, dann möchten wir, dass die Leute den Parcours erstmal ablaufen ohne ihren Hund, damit sie sicher sind in dem, was sie machen, wenn der Hund dabei ist.
Ach so, ich dachte, sie müssten versuchen, erstmal selbst zu denken wie ein Hund.
Genau, und solange sie noch durch den Tunnel passen, dürfen sie auch den Hund durch den Tunnel schicken. Mhm. Genau, das ist die Idee. Aber der Grundgedanke ist ein anderer, nämlich zu sagen, ich laufe den Parcours ab, also ich sowieso nicht, weil ich gar keine Ahnung davon habe, Aber die Leute laufen den Parcours ab, weil der Parcours ja jedes Mal anders gebaut ist. Das heißt, damit die sich selber die Reihenfolge einprägen und dem Hund nicht ein falsches Signal schicken an der falschen Stelle. Und die Trainerin, die da in diesem Video zu sehen ist, die erklärt auch in anderen Videos, dass das eigentlich der Hintergrund dieses Videos sei. Dann ist natürlich Hobby-Dogging eigentlich der falsche Begriff.
Im Grunde ja.
Aber ich fand es auch extrem lustig. Und was ich liebe, das Internet ist voll jetzt von anderen Sachen.
Ja.
Da siehst du einen Typen, der sitzt im Fitnessstudio und stemmt Hanteln, die es nicht gibt. Hobby-Gymming.
So könnte ich mir das auch vorstellen.
Sensationell. Oder ein Typ, der steht bei sich im Garten und tut so, als wenn er Laub hakt. Hobbygarten nicht. So, ne? Und das ist natürlich, ich liebe das sehr, wenn die Leute dann kreativ werden.
Ja, ne? Ja. Ich muss heute noch eine Schnittliste machen. Das mache ich, glaube ich, auch so. Hobby-Schnittliste. Making.
Aber ich finde das wirklich lustig. Also muss ich ehrlich sagen.
Ich auch. Ich habe doch aus Trudis Trainingstagebuch, wir haben ja im Intro jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Generell läuft es wirklich ganz hervorragend. Wir üben sehr fleißig, wir üben Bleib, wir üben Guck mal, wir trainieren mit dem Futterbeutel, der zu Hause sehr interessant ist, draußen leider noch nicht so sehr. Trudi taut weiter auf, erreicht mitunter auch mal so höhere Temperaturen beim Spielen, beißt auch schon mal ins Sofakissen vor Überschwang oder so. Und ich denke wirklich jeden Tag, was das für eine gute Entscheidung gewesen ist. Die macht mich einfach so froh, schön, dass die da ist. Und,
aber weißt du, und wir sollten es vielleicht hier gar nicht tun, ich will es aber trotzdem machen, wenn man sich jetzt nochmal vor Augen führt, was das auch für diesen Hund bedeutet hätte, weiter, also sie wäre ja ziemlich wahrscheinlich in einer Tötungsstation gelandet, aber malen wir uns nur aus, dass ein Hund mit dieser Sensibilität, aber auch mit dieser Energie und Lebensfreude mal 6 Jahre in so einem Zwinger sitzt.
Mhm.
Was das bedeutet, was das für eine schlimme Qual ist. Und darüber muss man sich immer wieder Gedanken machen. Ich war auf der Toni-Kroos-Stiftung vor ein paar Tagen. Und da sprach mich eine junge Frau an, vielleicht 20, 21, und sagt, ja, wenn ich jetzt schon mal hier wäre, ob es eine Frage und so, also würden sie sich gerne einen Hund kaufen? Ich, super, sag ich, die Tierheime sind voll. Nee, also sie wäre schon beim Züchter gewesen und einen Dackel kaufen und so.
Nein!
Genau, und ich sag, ja, okay, kannst du gerne machen. Das ist auch kein Problem mit den Bandscheibenvorfällen und so.
Ja, es gibt ja gute Rollstühle dafür.
Ja, und wir haben uns dann also darüber unterhalten und dann habe ich ihr nochmal erklärt, schau mal, ich will überhaupt nicht grundlegend sagen, dass niemand mehr zu einem Züchter gehen darf. Aber jetzt bist du 20 Jahre alt, energiegeladen, hast Zeit, studierst, deine Eltern machen mit, also Mama war auch dabei. Was spricht denn für euch dagegen, in ein Tierheim zu gehen? Und dann kam eine ganz ehrliche Antwort, ich finde Dackel aber süß. Und es fand ich erstmal so herzerfrischend ehrlich zu sagen, ich eier jetzt nicht rum.
Ja.
Nee, ich finde Dackel einfach süß. Und dann haben wir gesagt, ja, aber meinst du nicht, dass du vielleicht auch einen Dackel im Tierheim findest? Oder einen Dackel-Mischling oder so, ne? Und da haben wir da ganz, aber bestimmt eine halbe Stunde drüber geplaudert. Und am Ende des Tages, als wir viel darüber geredet haben, was das für einen Hund bedeutet, im Tierheim zu sitzen und wie schön das Gefühl für alle Beteiligten ist, zu sagen, guck mal, der muss das nicht mehr.
Ja.
Waren die bereit zu sagen, ja, eigentlich hast du recht. Wir wissen nicht, ob wir diese Entscheidung ändern, aber wir gehen einmal ins Tierheim, wir gucken uns einmal um. Und das fand ich ziemlich cool. Also, dass Leute sagen, okay, wir haben es von dem Aspekt aus Sicht des Hundes und was das eigentlich bedeutet, dass die Tierheime so voll sind, eigentlich noch nie so richtig betrachtet.
Mhm.
Wir hatten so den naiven Gedanken, ja, aber ich meine, der Hund ist doch da jetzt gezüchtet, den können wir doch dann auch. Ja, aber schau mal, dadurch werden ja wieder neue und immer mehr und immer mehr.
Das ist genau wie mit der Wurst, ne? Die liegt da zwar auch schon, aber je mehr Leute sie kaufen, desto mehr.
Genau, und ich fand das aber im Endeffekt ein ganz schönes Gespräch, weil natürlich, ich meine, hey, machen wir uns nichts vor, mein erster Hund war von einer Züchterin. Und das ist ja auch erstmal nicht ein total abstruser Gedanke. Aber ich möchte halt immer wieder auch, dass der zweite Gedanke auch im Kopf stattfindet. Und wenn ich dann Trudi sehe und sehe, wie die hier so rumspringt und wie die jetzt auch nach genau 3 Minuten sich ja schon beruhigt hatte und da auch entspannt und auch wirklich cool da liegt, aber was das für ein Scheiß wäre, dass so ein Hund dann halt im Tierheim versumpft. Also für alle Beteiligten im Grunde schön, dass ich gerne dazu.
Auf jeden Fall. Und sie ist ja jetzt 1,5 und hat dafür, das hatte Johanna mir auch schon gesagt, ja eigentlich noch so ein bisschen zu wenig Muskelmasse, weil sie ja auch in der Smoira, also so sehr man sich dort ja auch darum bemüht, das möglichst erträglich zu machen für die Hunde, die hat einfach nur eine kleine Box da gehabt, ein bisschen drumherum, und hatte natürlich überhaupt nicht die Möglichkeit, sich körperlich irgendwie so, und die hat jetzt schon, das haben gerade auch Debbie und Johanna gleich gesehen, die hat jetzt natürlich schon Muskelmasse nochmal angesetzt an den Beinen und so, ne? Und diese, manchmal sind das so ganz handfeste körperliche Sachen, die einem das wieder so in Erinnerung rufen. Und Johanna erzählte ja auch, dass, als sie jetzt kürzlich in Rumänien auf der Tierschutztour gewesen ist, dass sie in vielen Hunden auch einfach Trudi gesehen hat. Mhm. Und ich kann das mir so ungefähr, kann ich mir wirklich vorstellen, was sie meint. Weil das Elend, was da noch wartet, ist ja noch einfach, ist ja nichts anderes. Es sind einfach so viele andere Hundeseelen noch, die darauf warten, dass ihnen da vielleicht noch mal jemand hilft. Und man den Eindruck, dass in letzter Zeit sich oft so ein Ding festgesetzt hat, weil das auch häufig so ein bisschen falsch kolportiert wird. Ja, aber die werden da ja mitunter auch versorgt. Und die haben da ja auch Familienanbindung. Und die werden da vielleicht auch aus ihren Sozialstrukturen rausgerissen. Das ist ja einfach Quatsch, wenn man sieht, wie es da aussieht. Und die Hunde werden da zum Teil ja wirklich an der Landstraße ausgesetzt in der Hoffnung, dass sie überfahren werden. Oder sie landen eben in diesen Tötungsstationen. Und ja, es ist auf jeden Fall immer nicht nur eine gute Tat, sondern einfach auch für einen selber eine große Freude zu sehen, wie ein Hund dann eben auch auftauen kann.
Ja, voll. Das ist auch, da werden wir gleich bei Toni, über Toni Kroll Stiftung auch noch kurz reden und was ich da erlebt habe. Aber die Leute haben, wenn sie noch nie vor Ort waren in solchen Ländern und sich wirklich vor Ort noch nie ein Bild gemacht haben, haben die immer so dieses Bild. Also am Strand liegen da so 6 Hunde rum, die streunern, die fressen ein bisschen Abfälle von den Touristen und dann gehen die so gemeinsam spazieren und dann kriegen die noch Welpen und dann entwickelt sich da eine Struktur. Das gibt es auch, das ist aber ehrlich gesagt die absolute Ausnahme. Der Normalfall ist leider das, was du beschrieben hast. Mhm. Und man würde ja niemals auf die Idee kommen, zu sagen, ey, hier sind 6 gut ernährte Hunde, die völlig ausgeglichen, happy da leben, keiner geht ihnen auf die Nerven, solche Hunde da wegzuholen. Ist ja Quatsch.
Ja.
Aber trotzdem muss man solche Hunde kastrieren.
Ja.
Denn die Idee ist nicht, dass sie sich wild vermehren. Und da kann ich wirklich immer nur sagen, das habe ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, dass wir mal über Straßen und in Neapel berichten wollten und dort ein Tierschutzprojekt ist. Die haben einfach in den letzten Jahren, keine Ahnung, sag was, 50.000, 60.000 Hunde kastriert. Es gibt die Straßenhunde-Problematik in Neapel nicht mehr. Punkt. Das ist einfach geklärt durch dieses Tierschutzprojekt oder durch dieses Kastrationsprojekt. Und dann ist auch alles in Ordnung. Aber man muss da eben ja vor Ort viel machen. Und das machen wir ja auch.
Ja.
Jo, pass auf. Kurzen Schlenker zu Toni Kroos Stiftung. Oder
nee, hab ich den? Okay. Ich bin interessiert.
Und zwar hatten wir 10-jähriges Jubiläum.
Ja.
Und wir hatten zum 3-jährigen Jubiläum eine Gala gemacht. Und Toni war dann noch so auf dem Trip. Gala heißt Anzug, Krawatte, prominente Leute, reiche Leute, wir wollen Aufmerksamkeit und es soll elegant sein.
Ja.
Und seine Frau, Jessie, und vor allen Dingen ich, waren so, ehrlich, wollen wir das wirklich? Weil Jessie ist auch so, die hat auch so keinen Bock auf Shishi und Tralala. Und Toni war aber so, nein, nein, das ist ein angemessener Rahmen und lass uns das bitte so machen. Und es war auch eine super Veranstaltung, keine Frage. Aber es waren unglaublich viele Leute da, die eigentlich nur so ein bisschen im Fahrwasser des großen Namens Toni Kroos damit schwimmen wollten. Und das war ein toller Abend, das ist keine Frage, aber es war sehr steif.
Mhm.
Und diesmal waren Toni und Jessie so total klar, nee, machen wir völlig anders. Veranstaltung war in Düsseldorf im Lofthaus, ist so eine alte Industriehalle, die aber mega charmant ist. Und das Motto war, wir machen hier ein Konzert. Und jeder kommt bitte so, wie er Bock hat. Waren 450 oder 500 Leute knapp da. Und davon, und das fand ich richtig schön, gingen 100 Karten an die Familien, die von der Stiftung betreut wurden.
Ach, cool.
Und jetzt war das Setting irgendwie so, alles war total schön gemacht und sehr liebevoll. Aber die Anordnung in dem Saal, und das war der Spirit dieses Abends, war vorne alles schön gedeckt. Genau vorne an der Bühne sitzen die 100 Familien.
Mhm.
Und hinten an Hochstühlen und Hochtischen in der viel unbequemeren Variante.
Sehr gut.
Die Sponsoren, die Leute wie ich, die so irgendwie ein bisschen dazugehören. Und vorne waren die Familien. Und das war genau richtig. Und Klaas Häufer-Umlauf hat das moderiert, hat das irgendwie übrigens eine 1 mit 5000 Sternchen gemacht. Weil Klaas kam raus und hat gesagt, so Leute, pass auf, eins sag ich mal hier direkt, wir alle kennen das. Charity-Veranstaltungen, Gala und die Leute hören nicht auf zu labern auf der Bühne. Du sitzt dir den Arsch platt und denkst, scheiße, ist das langweilig. Übrigens, das Buffet ist eröffnet. So ging es schon mal los. Und dann war auch so, der hat sehr schnell gesprochen, der war keine Sekunde selbst inszeniert, es war keine Class-Show, sondern es war tak, 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 okay, Toni, bitte auf die Bühne. Toni, auch ja jetzt keiner, der dafür bekannt ist, ausschweifende Reden zu halten, der ist ja so wirklich Abteilung nicht labern machen. 5 Sätze zu der Stiftung gesagt, einen schönen Film gezeigt. So, alles klar, bitte, erster Show-Act.
Nach 2 Stunden waren alle wieder zu Hause.
Ey, pass auf, erster Show-Act, Callum Scott. So, mal eben, bitte sehr, hereinspaziert.
Oh, das ist tatsächlich eine Bildungslücke von mir.
Callum Scott?
Ja.
Ja, pass auf, wenn man...
Warte, ich google den kurz.
Wenn man hier, wie heißen die Trocotonic-Worte?
Ja.
Weißt du, wenn du so eine Musik hast, kannst du natürlich Callum Scott. Die richtigen Sänger kennst du natürlich nicht. Ist gerade auf Welttournee, ne? Nur, also...
Mal gesehen.
Gibt einfach kein fucking Land, wo nicht die Hallen voll sind.
Britain's Got Talent.
Mhm. Und jemand, der wirklich singen kann. So, kommt also rein, ist übrigens gerade auf Tour, hat einen Tag Off-Day und kommt dahin. Und alle, die da aufgetreten sind, für 0 Cent. Keiner hat einen Cent genommen. So, Callum Scott kommt rein, 25 Minütchen, ein Kracher nach dem anderen, die Leute mit offenem Mund. Toni sagt einmal Danke. Callum Scott erzählt, ja, die Kinder von Toni kannte mich nicht. Kinder von Toni wollten bei mir zu Madrid zum Konzert. Toni kam zu mir Backstage, haben wir mit einer Orange Fußball gespielt und einen Ball hochgehalten. Gut, habe ich verloren, musste ich halt hier antreten.
Ach so.
So, fertig. Alles klar. Schnitt, nächste Speisegang, man konnte wieder futtern. Alles klar, Lea tritt auf.
Habe ich schon mal gehört.
Genau, Lea tritt auf, 20 Minütchen, richtig geliefert, tolle Stimme. Dann einmal die Jungs von der Postcode-Lotterie auf die Bühne, weil die hatten den ganzen Bums mitfinanziert. Mhm. Einmal erklärt, was ist die Postcode-Lotterie. Und übrigens, danke, dass Toni Kroos das hier mitmacht. Super, vielen Dank. Und wieder runter von der Bühne. Also wir reden immer von 4 Fragen, 3 Sätze, tschüss. Dann ein tolles Projekt vorgestellt von einer Familie, die eine schwerkranke Tochter hatten, die jetzt leider nicht mehr lebt. Die haben in Erftstadt den Hannahof gegründet, eine Begegnungsstätte für Familien mit Kindern, die es vielleicht nicht so leicht haben. Das wird von der Toni-Kroos-Stiftung halt stark mitfinanziert. Die waren da, haben ihr Projekt vorgestellt. Aber wir reden auch davon. 5 Minuten und ab die Fahrt. Dann kam Johannes Oerding, Hahn aufgedreht, Attacke, 25 Minuten Tanz mit offener Hose. Wieder vielen Dank und tschüss. Und dann wird's lustig. Dann habe ich noch irgendwie ein paar Minütchen die Familien, so ein paar Talk-Elemente mit den Familien gemacht und schön, dass er da war. Chantal wurde als entsprechender Popstar abgefeiert. Sie war auch da und hat da wirklich großen Applaus bekommen, als ich erzählt habe. Übrigens, so haben wir uns kennengelernt. Heute Mitarbeiterin bei mir.
Heute Mitarbeiterin.
Großen Applaus.
Ich glaube, wir haben da im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen.
Genau.
Ich habe das neulich auch überhaupt erst zufällig erfahren, als ich neben einer Kollegin von dir saß, die gerade die entsprechende Mitteilung bekam.
Ja, da reden wir gleich drüber, weil ich habe an dem Abend einen richtigen Anschiss von Chantal bekommen.
Ah, okay.
Warum wir darüber hier nicht gesprochen haben, werden wir natürlich...
Zu Recht.
Werden wir gleich nachholen. So, dann waren irgendwie meine Minütchen da vorbei. So, und dann kommt Herbert Grönemeyer, ne? Übrigens auch für 0 Euro. Einfach, weil er sagt, finde ich geil.
Ja, aber ich meine, ehrlich gesagt, alles andere wäre auch ein bisschen, oder?
Naja.
Ist das denn üblich?
Naja.
Ich hätte immer gedacht, dass Leute in dieser Kategorie bei einer Veranstaltung mit dieser Ausrichtung, dass es sich dann so ein bisschen verbietet, Geld dafür zu nehmen,
nee, das
oder?
Das ist nicht die Realität.
Ah, okay.
Also natürlich passiert das oft, keine Frage.
Ja.
Aber es passiert auch sehr regelmäßig, dass wenn eine Charity-Veranstaltung stattfindet und ein Sinfonieorchester spielt oder ein Künstler auftritt oder den Abend moderiert, dass der eine Gage dafür bekommt.
Mhm.
Das ist eigentlich gar nicht so unüblich.
Ja gut, also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel selber so ein Berufsmusiker bin und noch nicht ganz so erfolgreich wie Herbert Grönemeyer, dann finde ich, ist das auch wieder anders einzuordnen.
Ja,
weil dieser
man dann ja auch nicht auf so einer Gala.
Ja, eben.
Auf der Gala bucht man dann eben, wenn man... Also, jetzt muss man, genau, man muss es genau erklären. Das finde ich gut, dass du nachfragst. Jetzt zum Beispiel in meinem konkreten Fall. Ich bekomme 400-500 Anfragen im Jahr. Kannst du mal zu der und der Gala kommen? Kannst du den und den Abend moderieren? Und so weiter und so fort. Wenn das eine Industrieveranstaltung ist und ich finde die Firma cool, gehe ich dahin. Dann gibt es aber auch eine amtliche Gage.
Mhm.
Punkt. Das ist mein Beruf. Wenn das ein Charity-Event ist, dann muss ich natürlich auch gucken, was mache ich. Und dann picke ich mir so 3-4 Veranstaltungen im Jahr raus. Da komme ich hin und dann mache ich das einfach. Und da habe ich auch Lust darauf. Und da würde ich never ever auf die Idee kommen zu sagen, Ich nehme eine Gage. Wenn da aber ein fetter Hauptsponsor im Hintergrund ist, sage ich, hör mal, meine Gage wäre X, bitte spenden.
Ach so, weil du weißt, dem kannst du in die Tasche greifen.
Ja, klar. Ich
jetzt nicht den Kindern vom Butterbrot abgezogen.
Wenn da, was weiß ich, die Allianz oder wer auch immer eine große Bude sagt, können sie mal auftreten, dann sagen wir, alles klar, kostet 40 Mille, bitte spenden. Also das ist ja klar.
Ja.
Also das ist ja total logisch. Also weil es ja darum geht, ich habe dazu beigetragen, dass dieser gute Zweck gefördert wurde. Ich selber würde das niemals in Rechnung stellen. Trotzdem muss man ja sagen, ist das nicht selbstverständlich, wenn Callum Scott mitten in seiner Tournee sagt, an meinem freien Tag komme ich dahin und spiele.
Absolut nicht.
Das ist sensationell.
Ja, ja, natürlich.
Warum das bei Lea und Johannes Oerding? So, pass auf, und dann kommt Herbert. Ne? Natürlich muss man ehrlich sagen, kommt raus und es macht sofort Bam. Also der füllt sofort den Raum aus. Da ist sofort Heidewitzka, Herr Kapitän, ist sofort was los. Und alle Musiker hatten so einen Slot von so 25 Minuten, weil man denen auch mehr nicht zumuten will, weil man und so weiter. So, irgendwie 23 Uhr, wir wussten so jetzt 23 Uhr, wir waren super in der Zeit, Herbert kommt. So, Herbert tritt auf, direkt alles geliefert, was man liefern muss, Medley aus Hits gespielt, dann auch wieder sehr ruhige Momente und so weiter. Und der wird jetzt fast, der ist knapp 70, ne?
Ah.
Und der kommt da raus, und der ist wie ein Welpe. Das ist sensationell. Ich habe ja das Open Air in Bochum erlebt.
Ja.
Der hat eine Zugabe nach der anderen gegeben und zwischendurch waren die Techniker weg. Und er ist wieder raus und hat gesagt, wie, wo seid ihr denn? Und dann, klar, die haben ja auch Vereinbarung. Er hat einfach weitergemacht. Und pass auf, und er kommt raus und so eine Spielfreude habe ich selten gesehen. Und wir haben Toni auch auf der Bühne gefragt oder Klaas hat ihn gefragt, sag mal, warum eigentlich diese vier Künstler? Hast du jetzt einfach dein Handy aufgemacht und gesagt, oh, ich gucke mal nach großen Namen und du kannst dir sicher sein, da sind international vielleicht sogar noch größere Namen. Und Toni hat es auf den Punkt gebracht und hat gesagt, heute Abend haben wir ausschließlich Leute hier im Publikum sitzen, die richtig Lust auf diesen Abend haben und die nicht für ein paar Likes und Klicks hier sind. Und genauso habe ich Künstler rausgesucht, von denen ich 100% sicher bin, dass die dieses Projekt teilen wollen. Und einer ist Herbert Grönemeyer und das war auch so. Und Herbert kam raus und der hat sich so gefreut und hat richtig Spaß gehabt. Dann ging der bei jedem Lied runter zu den Familien, schunkelte da mit den Kindern, sang da rum. Das war cool. So warm und herzlich. Das war spektakulär. So, und jetzt wird's wirklich lustig. 25 Minuten sind um, die Setliste war abgearbeitet. Ich sehe, wie Klaas schon so Richtung Bühne trottelt. Und Herbert war so auch so, ja, wir sind ja eigentlich fertig. Macht so einen halben Schritt von der Bühne runter, Klaas kommt drauf. Herbert dreht sich um und sagt, oder wollt ihr noch eins hören? Und weiter ging die Fahrt.
Schön.
Erstmal zwei neue Lieder gemacht. So, alles klar, wir sind dann fertig, geht runter, Klaas kommt drauf, holt Luft und du siehst, wie Herbert so überlegt, ach komm, wir machen noch eins, komm wieder zurück. Hat dann 50 Minuten gespielt.
Wow.
Also hat im Prinzip ein Konzert abgeliefert.
Das ist ja wirklich sehr viel mehr als diese Gen-Z-KünstlerInnen heute so auf einem normalen Konzert spielen häufig, ne?
Oder die Kids waren bei Olivia Rodrigo. 50 Minuten, danke, that's it. Und, aber was ich halt so toll fand, dann hat er sich einmal verklimpert und habe ich natürlich gar nicht gemerkt. Und ich glaube auch keiner im Publikum. Sagte, ah, Leute, da haben wir uns am Ende verspielt. Wichtig ist, da macht man lalalala, da merkt das keiner und so. Also der war so fröhlich und der hatte so gute Laune. Und der hatte, ich fand das wirklich so beeindruckend und bewundernswert, mit welcher Leichtigkeit und eigenen Spielfreude der da war. Und es war magisch. Es war wirklich magisch. Und dieser ganze Abend, ich habe natürlich, klar, meine Aufgabe an dem Abend ist gute Laune, Onkel. Ich renne dann zu jedem noch dreimal und gucke, dass sich alle wohlfühlen und so weiter. Und versuche so im kleinen Rahmen was dazu beizutragen. Und alle haben gesagt, ey, weißt du, wie das heute war? Wie ein Familienfeier, wo zufällig Leute aufgetreten sind. Und das ist wirklich magisch gewesen. Ich habe mich auch für Jesse und Toni und vor allen Dingen fürs Team so gefreut. Kannst dir ja vorstellen, das Team rödelt an so einem Abend ein Jahr. Und das ist richtig Arbeit, so ein Abend. Und alles stimmte halt. Also jeder wurde da gut betreut. Alles passte einfach. Und das war wirklich schön, weil auch man so, gerade ja Jessie, die da eigentlich natürlich viel mehr Arbeit in der Stiftung hat als Toni, aber immer so gerne im Hintergrund ist, so wie schön die das alle fanden. Das war wirklich toll.
Ich finde, das ist was, worüber auch zu wenig geredet wird, weil darin ja auch so eine Kraft steckt, die jetzt gerade auch besonders wichtig ist.
Ja.
Und ich habe das auch schon mal erlebt, also so in einem Flüchtlingscamp, da es manchmal passiert ist, dass Leute, die eigentlich fremd sind, für einen Zweck zusammenkommen und dann plötzlich so eine Nähe entsteht, wo man so sieht, der Mensch ist in der Gruppe mehr als die einzelnen Teile.
Total.
Und das darf man sich, finde ich, gerade in diesen Zeiten auch nicht ausreden lassen. Ja. In dem Sinne, dass man sagt, wir sind alle so unterschiedlich und so zerstritten sind wir gar nicht.
Genau das. Und deshalb habe ich auch, dass an dem ganzen Abend kam eigentlich immer so ein bisschen der Tenor, immer wenn Toni was sagte oder jemand von der Stiftung, war immer so ein bisschen, ey, das ist so toll und zu sehen, wie die Familien sich freuen und so weiter. Und was ich aber in dem Gespräch gesagt habe, und wisst ihr, was noch viel schöner ist, dass es auch für die, die helfen, so ein schönes Gefühl ist. Mhm. Und traut euch mal, in ein Hospiz zu gehen, irgendwo ein kleines Ehrenamt zu übernehmen oder 3,50 Euro zu spenden. Es ist immer ein schönes Gefühl. Und klar waren auch auf den Tischen überall QR-Codes, wo du was spenden konntest. Und na klar kenne ich da viele Leute, die auch wirklich Knete haben. Und natürlich bin ich den ganzen Abend da rumgerannt und gesagt, hör mal, hast du einen QR-Code schon gesehen? Und das ist ja auch meine Aufgabe dann so ein bisschen. Ja. Und es war wirklich ein zauberhafter Abend. Ich bin ganz selten so beseelt da weggegangen. Das war einfach super einfach. Und auch wenn Klaas, das fand ich auch total schön, Klaas sagte so an dem Abend, ja, und wir kennen das alle, du hast ein gesundes Kind, sitzt im Restaurant und sagst alle 2 Sekunden zu dem Kind, ey, nicht so laut sein und benimm dich und so weiter. Mhm. Übrigens, schönen Gruß an die Kinder, weil da hatten natürlich viele auch ihre Rolli-Kinder dabei und viele hatten auch die gesunden Geschwisterkinder dabei. Mhm. Und das war auch der Tenor des Abends. Und Klaas sagte, pass mal auf, Leute, an alle Kinder heute hier, ne? Ey, trinkt Fanta, bis einer hier auf die Bühne kotzt, lauft hier rum, habt einfach Spaß, es gibt hier niemanden, der zu laut ist. Und es passierten dann auch so Momente, da latschte einfach irgendwie so ein 6-Jähriger mit so einem Stofftier einfach random auf die Bühne und drückte dann so dem Toni den Hai in die Hand, so ein Stoffhai. Also einfach alles war da irgendwie erlaubt. Es war totale Freiheit und totales Miteinander. Und das war sehr, sehr besonders. Fand ich wirklich sehr schön. Und in dem Rahmen machen wir den Schlenker zu Chantal. Mhm. Wir haben über Chantal ja hier schon mal gesprochen. Und irgendwann hat Chantal sich bei mir beworben. Darüber hatten wir, glaube ich, aber mal gesprochen.
Ich weiß noch, ich glaube, wir haben sogar mal gesprochen, als irgendwie zur Debatte stand, ob sie mal zum Probearbeiten oder für ein Praktikum vorbeikommt. Ich meine, dass das so der letzte Stand war.
Also, Chantal hatte sich beworben, hat also einen tabellarischen Lebenslauf verfasst und so weiter. Und wir waren dann in dem Zustand, okay, Probearbeiten kommen. Und natürlich ist ja klar, dass wir zum einen nicht leisten können, Chantal zu betreuen. Und deshalb war ja sowieso klar, dass Chantal da, wo sie wohnt, Homeoffice machen wird. Mhm. Und auch da, diese Einrichtung begleitet das mega und hat sofort gesagt, ey, das wäre eine super Eingliederungschance und wäre toll, wenn ihr das machen könnt.
Aber muss man, glaube ich, man muss vielleicht noch einmal sagen, was für Einschränkungen Chantal hat, ne, für die Leute, die es nicht mehr so genau im Kopf haben, oder?
Genau, also Chantal hat bei der Geburt ja zu wenig Sauerstoff bekommen, hatte also Nabelschnur um den Hals und so weiter und hat natürlich körperlich total, also hat eine Mehrfachspastik, und ist auf Hilfe angewiesen, und zwar rund um die Uhr. Ist aber, das kann ich so sagen, weil ich es eher auch sage, im Kopf mehr als klar. Also da brauchst du gar nicht zu glauben, dass du da mit einem behinderten Menschen zu tun hast, wenn du mit der redest.
Ich finde das auch großartig. Die teilt ja auch sehr gerne aus und ist eine sehr lustige Person.
Total.
Ist ja auch, glaube ich, bei 2 oder sogar 3 Live-Podcast-Events bei uns zu Gast gewesen. Und ich habe sie immer schon lachen hören, wenn sie geahnt hat, dass ich gleich eine kleine Spitze gegen dich abschieße. Das hat sie immer als allererstes
total gecheckt. Und Chantal hatte jetzt vor kurzem ihren 30. Geburtstag und Pia, ihre wirklich enge Freundin, hat dann den 30. Geburtstag gemacht. Und da kriege ich durchaus Fotos geschickt, wie Chantal mal nach dem 3. Aperol Spritz ist. So, ne? Also das ist im positiven Sinne gemeint, eine ganz normale 30-jährige Frau, die aber eben an vielen Stellen Einschränkungen hat, wo sie eine Hilfe braucht. Und aber total weiß, was sie will und was sie nicht will. Und auch, man muss sich auch gegen sie behaupten. Also die weiß genau, was sie will, im Sinne von, die ist dann auch sehr fordernd und weiß, ne, also da muss man auch mal dagegen halten. Und das Falscheste wäre so sagen, oh, das arme dir, sag mal zu allem Ja und Amen, das kannst du also völlig vergessen. Also erstens weiß ich, dass kein behinderter Mensch so behandelt werden will. Aber vor allen Dingen aus Eigenschutz geht das bei Chantal gar nicht. Da gehst du unter. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann haben wir über ein paar Arbeiten nachgedacht, die sie bei uns machen kann für den Online-Shop und haben dann versucht, okay, was geht denn motorisch auch? Also ist sie in der Lage zum Beispiel Artikel zu etikettieren? Geht das fein motorisch? Da, wo sie vorher gearbeitet hat, hat sie Briefe gefalten und sozusagen verschickt und auch etikettiert und so weiter. Und dann haben wir halt geguckt, was geht motorisch, was geht nicht und was mag sie auch, was mag sie nicht. Dann ist Astrid zu ihr gefahren, hat dort mit ihr Probe gearbeitet, die Einrichtung hat viel mit ihr gemacht und so. Ja, und jetzt ist sie festes Mitglied des Ensembles quasi. Ist jetzt am 19. das erste Mal auf der Weihnachtsfeier cool. mit dabei, wie es sich gehört, wie es sich für alle Mitarbeiter gehört. Und freue mich da total. Und was ich auch total schön fand an dem Abend, als ich gesagt habe, hier Chantal, wir kennen uns schon ewig. Und ich kannte sie ja, bevor es die Stiftung gab. Aber auch die Stiftung hat ja für Chantal ein paar Sachen gemacht. Und das war total schön auch zu sagen, ja, wir kennen uns, wir sind alte Bekannte und eine Freundschaft ist da auf jeden Fall. Und übrigens ist sie Mitarbeiterin. Mhm. Und die Leute haben spontan geklatscht, weil sie dann auch gesagt haben, ja, guck mal, das ist das, worum es geht. Also nicht nur, und das ist ja das, was die Stiftung auch macht. Ich glaube, dass viele Prominente mit ihren Namen auch schon viel gemacht haben. Aber manchmal ist es ja auch so ein One-Off, was gut ist und was überhaupt nicht klein ist. Aber was die Stiftung ja geschafft hat, ist so nachhaltig dran zu bleiben. Mhm. Und so eine Nummer machst du nicht 10 Jahre, wenn du nicht zu 100% dahinter stehst. Und das ist richtig Arbeit. Und Toni und Jesse kennen alle Fälle. Das ist nicht so, ja komm, spend mal ein paar Euro, sondern die kennen die Familien, die kennen die Fälle. Die entscheiden immer auch mit. Und das ist natürlich unfassbar. Also das ist schon eine echte Wucht.
Und also das haben wir haben schon oft drüber gesprochen. Helfen hilft einem selber ja auch. Und wenn man dafür auch noch gesehen wird, ist das auch was Positives. Ja. Also manche Leute machen es ja auch im Hinblick darauf, ne? Und das ist auch, okay. finde ich,
total.
Ja, aber ich finde diesen anderen Schritt, also dieses, auf der einen Seite ist dieses Helfen und ich gebe dir was und du sitzt da und du kriegst das und ich kann sagen, hier, guck mal, ich habe geholfen und diese arme Person, der geht's jetzt besser. Und die andere Sache ist aber, jemandem auch zu ermöglichen, Hürden zu überwinden
Voll.
Und selber auch wieder selbstwirksam zu sein, zu zeigen, dass man was leisten kann. Mhm. Und da gibt's ja ganz offensichtlich auch immer noch die größten Hürden.
Total.
Und zu zeigen jetzt, dass das möglich ist, ja. Dass Chantal ganz normal in diesen Arbeitsalltag integriert wird und hier auch ihre Leistung bringt.
Voll.
Das ist ja auch, also was die Außenwirkung betrifft, mindestens genauso wichtig.
Und für Chantal ist es wichtig, dass sie spürt, pass mal auf, wir sitzen jetzt nicht hier und eigentlich ist es für dich eine Beschäftigungsmaßnahme, sondern dass sie wirklich ein wertgeschätztes Mitglied sozusagen der Mina-Familie ist und dass sie wirklich weiß, okay, das und das, aber das bedeutet auch im Umkehrschluss, hey, du musst dich auch an die Spielregeln halten.
Ja.
Ne? Also wenn du Urlaub machen möchtest, musst du bei uns einen Urlaubsantrag stellen, der gehört für dich halt auch dazu. Es ist so total okay alles, aber du musst dich auch an die Spielregeln halten. Und das ist ja das, was die will. Das ist ja genau das, was sie möchte. Und das ist ja völlig klar, dass sie aufgrund ihrer Einschränkungen wahrscheinlich nicht Europameisterin im Mikado wird. Ja, ist ja völlig klar.
Ja.
Aber trotzdem kann sie viel. Und das muss sie auch einbringen dürfen.
So wie ich nie eine Set-Aufnahmeleiterin sein könnte oder überhaupt irgendwas organisieren.
Tausend Sachen kann ich nicht. Und das ist ja hier, ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich als wirklich guten Chef dieser Firma betrachte.
Weil du die alle anderen Sachen da gar nicht könntest, oder?
Nee, und weil ich total wertschätze, was die alle können.
Ja.
Und weil ich auch überhaupt nicht glaube,
vor allem, wenn es flott geht.
Ja, aber ich habe ja nicht diese, also, ich halte ja total gut aus, wenn hier Leute Entscheidungen treffen, die ich anders entschieden hätte.
Ja, da sprichst du mal von erlernter Hilflosigkeit.
Ja gut, jetzt in deinem Fall ist es so, weil der Druck, der hier gemacht wird, ist ja ein ganz anderer. So, also jetzt hier genug Lobhudelei. Das ist übrigens direkt schon mein Tipp der Woche. Geht mal auf die Seite der Toni-Kroos-Stiftung. Jeder kann da was machen und es ist wirklich ein total aufrichtiges, tolles Projekt.
Super. Ich habe noch aus unserer Welt der Rubriken einen kleinen Einschub von Inken. Hallo Inken.
Hallo Katharina, hallo Martin. Wir haben eine E-Mail von Jessica bekommen und sie hat eine Frage, die wahrscheinlich viele interessieren könnte, die in der Stadt wohnen und kein Auto haben, aber einen Hund. Sie fragt, wie bringt man einem Hund vom Tierschutz bei, entspannt mit Bus, Bahn und U-Bahn zu fahren? Leider finde ich über dieses Thema nichts in Martins Buch Angst bei Hunden oder bei Rütters Team in der Fernsehsendung. Meine Mila hat Angst einzusteigen und graut sich vor den Geräuschen des Busses und der Bahn. Ich habe Mila mit 4 Monaten adoptiert. Sie wurde laut Organisation in Ungarn mit ihrem ihren Geschwistern im Wald ausgesetzt und hat als Welpe nicht viel kennengelernt. Ich habe es mit ihr eigentlich geübt, als sie 5 Monate alt war, viel mit Fleischwurst belohnt, hat auch geklappt, aber sie wurde immer unsicherer im Bus, wollte nur noch raus und zeigt nun Meideverhalten, wenn wir auf einen Bus zugehen. Ich apportiere mit ihr nun vor stehenden Bussen, die Pause haben, auch im Bus. Aber wann weiß ich, dass ich es wieder mit Busfahren im Betrieb versuchen kann? Ich hoffe, ihr könnt uns da helfen. Tierische Grüße, Jessica aus dem schönen Marburg.
Ganz kurz dazu, da war ich ja sehr erstaunt, wie geschmeidig das mit Trudi gelaufen ist. Ne? Einfach eingestiegen, unter die Bank gelegt, Käse gegessen, als hätte sie nichts anderes gemacht. Vielleicht hat sie vorher auch schon in Rumänien... Nee, wahrscheinlich nicht.
Ich glaube nicht, dass die da.
Es gibt ja diese Moskauer Straßenbunde. Es gibt ja diese Moskauer Straßenbunde, die Berufspendler sind. Da haben wir ja schon mal drüber geredet.
Ja. Aber ich glaube, dass auch ein ganz kleines bisschen typisch Trudi ist, wenn die nicht diesen total ersten Megaschreck hatte, wo die sagt, oh, jetzt muss ich mich erstmal erholen. Ist die ja jemand, die eher neugierig ist und sagt, ja, ich gehe mal rein und verharre in der Situation. Das heißt aber nicht übrigens auch für dich nochmal, dass das für immer gegessen ist.
Ja.
Na, also ich würde es trotzdem weiter sehr regelmäßig üben und im Kopf haben, es könnte durchaus auch mal etwas sein, wovor die sich total erschreckt und dann danach so tut, als wäre die noch nie da drin gewesen.
Okay.
Also, weil die noch nicht total sattelfest ist. Mhm. Das wird in 3-4 Jahren anders sein. Da wird sie, wenn sie einen Schreck kriegt, das sehr schnell in Relation setzen können. Aber sie hat noch nicht viele Erfahrungen, die sie dagegen setzen kann. Mhm. Also sie hat noch nicht oft erlebt, es ist doch gut gelaufen. Sie hat wenig erlebt. Also,
das ist wie so ein Konto, was ich füttern
muss. Ja, du musst das Positivkonto extrem füllen. Mhm. Das ist ja immer so eine gewisse Resilienz zu entwickeln, hat ja auch häufig damit zu tun zu sagen, ich habe aber schon oft genug erlebt, das geht hier gut. Also deshalb gibt's bei mir zum Beispiel auf der Bühne, mir fällt nichts ein, was da passieren könnte, wenn ich auf der Bühne stehe zu meinem Thema, was mich aus dem Konzept bringen könnte. Weil ich auch nahezu alles erlebt habe, inklusive die Bühne hat gebrannt. Also ich habe wirklich alles erlebt. Und deshalb kann ich das in Relation setzen, zu sagen, okay, ich habe von 2.500 Veranstaltungen sind 2.450 sehr glatt gelaufen. Und die extrem chaotisch wirkten, haben aber auch nicht zu einem Drama geführt. Mhm. Also ich kann das relativieren. Und das kann sie noch nicht. Das heißt, sie hat oft genug erlebt, ich steig da ein und es war cool. Aber oft heißt 30 Mal. Mhm. Und wenn jetzt ein wuchtiges Ding passiert, kann das bei 0 oder bei minus 30 landen. Und so ist es eigentlich auch hier. Die konkrete Antwort ist, was kann ich tun? Kein Bus fahren jetzt. Wenn ich merke, der Hund hat Angst davor, gehe ich nicht immer wieder rein. Dieses Flooding-Thema halte ich für an vielen Stellen für extrem falsch. Was die Hörerin aber schon richtig gemacht hat, finde ich, nämlich zu sagen, ich entschärfe mal das Umfeld. Ich gehe immer wieder an stehenden Bus, da spiele ich mit dem Hund in dem Futter. Und dass der Hund da Futter nimmt, ist super. Nächster Schritt wäre zu sagen, ich gehe wirklich an einen Busbahnhof, wo echt Betrieb ist. Die fahren, die kommen. Und wenn der Hund da auch cool ist, mega. Und dann suche ich mir einen Busfahrer und das findet die, der Pause hat und der nicht fährt. Wo ich einfach nur mal klopfe, hab von mir aus eine Tafel Schokolade und eine Flasche Wein und sag, hört mal, hört sich wirklich schräg an. Aber könnt ihr den Bus mal aufmachen und ich will nur 3-mal ein- und aussteigen. Mehr nicht. Und dann hau ich wieder ab. Und diese Erlebnisse, wenn die ein paar Mal gekommen sind, dann ist die Chance ziemlich groß, wenn der Hund das fröhlich macht, dass wir auch wieder fahren können. Aber diese Zwischenstufe, die brauchen wir einfach.
Okay, aber da ist es auch wieder so der Klassiker, dass man als Laie, da schließe ich mich selbst mit ein, total unterschätzt, wie groß die Schritte sein dürfen.
Ja.
Dass man wirklich, wirklich kleine Schritte machen muss und immer dann aufhören, wenn es gut gelaufen ist. Ja. Und nicht dahin gehen, wo, genau. Ne? Ja, okay.
Genau, das ist die Kleinteiligkeit, die macht es dann am Ende des Schritts. Übrigens, Kleinteiligkeit. Toni und ich treffen uns natürlich persönlich nicht so oft. Wir haben eine enge Verbindung, aber wir treffen uns aufgrund unserer Berufe nicht immer so einfach gewesen. Aber an dem Abend hatten wir ungewöhnlich viel Zeit füreinander. Und der hat sich so kaputt gelacht und lustig gemacht über mich und sagt, hör mal, also Toni wusste, bevor Presse kommt, ich höre auf nach der Tour. Ne? Und ich hatte aber nicht detailliert mit ihm drüber geredet, gesagt, hör mal, nur jetzt nach den letzten Shows ist Schluss. Und Toni liest dann in der Presse, es sind aber noch 120 Termine, und kommt an und sagt, weißt du, was das für mich als Fußballer heißen würde? Ich habe meinen Vertrag um 3 Jahre verlängert, aber dann höre ich auf. Ja. Ich bin quasi auf Abschiedstour, weil die haben so 40, 50 Spiele im Jahr auf dem Level.
Ja.
Und er sagt, wie lächerlich soll das bitte sein? Das kannst du 3 Shows vor Ende, kannst du traurig sein, aber doch nicht jetzt. Also ich muss mich den ganzen Abend frotzeln lassen damit. Aber der, der muss man wirklich sagen, ich hatte ja das Interview im Spiegel gemacht und das hat eine Riesenwelle im Netz losgetreten. Also alle Online-Reaktionen sind drauf angesprungen. Und ich habe so nette Nachrichten bekommen. Und Herbert Grönemeyer war eigentlich auch nochmal so ein Impuls auf der Veranstaltung. Ich hatte in dem Video, wo ich erklärt habe, Leute, es ist jetzt Schluss und ich mache nur noch diese eine Tour, hatte ich ja als Beispiel gesagt, ich möchte nicht wie Thomas Gottschalk enden. Und da haben viele geschrieben, Junge, du bist 55 und nicht 70. Und abgesehen davon sehen wir auch von der Grundveranlagung nicht, dass du mit 70 plötzlich nur noch wirres Zeug laberst.
Und jedenfalls nicht mehr als jetzt.
Jedenfalls nicht noch blöder als jetzt schon, genau. Aber wir haben nicht so die Sorge, dass es kippt plötzlich oder so, ne? Und das war ja auch augenzwinkernd gemeint. Und auch Gottschalk redet ja nicht 24 Stunden am Tag Quatsch. Aber es war so ein Begriff dafür.
Das wissen
dafür,
wir jetzt nicht.
Ja, wissen wir nicht. Wir ahnen, es könnte vielleicht auch mal was Normales dabei sein. Aber es war so ein Sinnbild für, da ist jemand jetzt echt durch. Ne? Und dann habe ich Herbert Grönemeyer gesehen. Ein Mensch, der 69 Jahre alt ist, der voller Energie ist und auch immer noch ja politisch total klare Kante zeigt und auch in seinen Konzerten sagt, Leute, lasst uns von diesen rechten Leuten nicht das Land kaputt machen und so weiter. Also jemand, der auch Lieder macht mit jungen Menschen, total neugierig darauf ist, junge Leute zu unterstützen oder selber was von denen zu lernen. Und da habe ich auch so gedacht, ja okay, vielleicht ist meine Angst auch wirklich unberechtigt. Aber was wirklich krass ist, ist, was am ersten Wochenende beim Vorverkauf passiert ist. Also es ist wirklich verrückt, was für eine Lawine losgerannt ist, wie viele Leute schon Karten gekauft haben. Es gibt noch genug, also keine Sorge. Wir reden von 400.000 Tickets, die im Vorverkauf sind. Versprochen ist für jeden noch was dabei. Aber offensichtlich haben die Leute verstanden, dass es kein Promo-Gag war, dass ich gesagt habe, es ist wirklich dann am Schluss. Und viele Leute gesagt haben, okay, letzte Tour möchte ich mir aber anhören. Also eigentlich ein ganz schönes Gefühl war das.
Glaube ich.
Viele nette Nachrichten habe ich bekommen.
Ich wurde auch ein, zwei Mal gefragt, ob es wirklich so ist.
Ja.
Aber ich habe auch zu dem Video zum Thema Welpenhandel auch viele Fragen bekommen. Mhm. Ehrlich gesagt, im Nachhinein denke ich, ich bin da einen Schritt zu weit gegangen. Ganz im Ernst.
Dass du behauptet hast, ich würde da jetzt Welpenhandeln,
weil immer was hängen bleibt. Ich habe das jetzt
nicht zu weit.
Nee? Ja. Okay, gut. Weil ich habe es jetzt von einigen Leuten gehört, die auch wirklich klar bei Verstand sind. Die so dachten, hey, was ist da denn los? Was macht der denn jetzt? Und ich habe das aber auch gemacht, weil ich so dachte, man sieht ja viel solcher Videos, die irgendwie mit dieser Betroffenheit spielen, die so ein bisschen Rage-Baiting sind oder auch Sad-Baiting gibt es ja auch, dass man weint und darüber so eine Emotionalität pusht und dann alles erzählen kann und die Leute glauben es. Es war also im Sinne der Aufklärung, weißt du?
Ja, aber im Grunde hättest du, um ganz safe zu sein, hättest du einen kurzen Ausschnitt von dem MyThink Video zeigen sollen, wo ich zu sehen bin. Also wer dann nicht kapiert, dass es Satire ist, dem kannst du dann auch gar nicht helfen.
Nee, okay, also, gut, ja, das stimmt. Ne?
Aber ich fand es wirklich lustig und aber trotzdem muss ich sagen, dass auch bei mir nicht nur zwei Nachrichten gelandet sind.
Ja, also, das habe ich mir da nämlich auch wieder wegen Dreisatz gedacht.
Ja, wir haben schon, also wir haben das natürlich auch alles brav beantwortet und gesagt, hört mal Leute, das ist ein Scherz, guckt euch bitte die Folge an. Es hat ein bisschen Arbeit gemacht, aber ich fand es auch trotzdem lustig, also finde ich überhaupt nicht dramatisch.
Hast du jetzt noch Zeit für ein ganz kompaktes Rasseporträt? Weil wir haben ja gleich noch ein sehr wichtiges Unboxing-Video.
Aber komm, guck mal, wir haben jetzt schon, warte mal,
10:04.
Eine Stunde im
nicht
Prinzip.
Nicht ganz. Wir haben eben erst später angefangen, mussten nochmal ansetzen aus Gründen. Es ist die Standardnummer 10. Und die 10. Und erstens sollte dich diese geringe Zahl überraschen. Zweitens würde ich gleich überraschen, dass wir diese Rasse noch nicht besprochen haben. Jedenfalls nicht im Sinne eines klassischen Rasseporträts. Also, die Nummer 10 ist es. Ich finde sehr interessant die Beschreibung. Ich habe extra nachgeguckt, ob das jetzt ein Übersetzungsfehler ist oder nicht. Aber es ist im Englischen genauso.
Ja. Wir halten uns, also ist schon mal keine Rasse, die aus Deutschland ist.
Genau, die ursprüngliche Rassebeschreibung ist auf Englisch.
Trotzdem kann die Rasse aus Japan sein.
Möglich. Zum Kopf steht hier nur Kopf wie der eines Otters.
Eines Otters?
Ich finde ja tatsächlich.
Warte mal eben, dann muss man doch jetzt ganz schnell schon. Welcher Hund sieht aus wie ein Otter?
Tja, also ich hätte es in dem Fall auch nicht gesagt, muss ich sagen.
Okay, also du siehst nicht die Ähnlichkeit.
Ich sehe bei Trudi mehr die Ähnlichkeit zum Otter.
Kein Stück.
Wenn die Ohren nach hinten macht und ganz traurig guckt, sieht die aus wie ein Otter. Die Ohren klein, V-förmig, mäßig dick, nach vorne fallend, eng an den Wangen anliegend.
Stopp. Klein, V-förmig. Das heißt, die stehen quasi so hoch und sind vorne gekippt.
Ja, ja. Okay. Das ist ziemlich überzeugend. So ein bisschen wie dieser Snapchat-Filter.
Okay, ja, ja, ja.
Um in deiner Sprache jetzt zu bleiben.
Digital Native halt.
Hals mittellang, Körper tief, schmal und ziemlich lang. Lenden kräftig, Brust, Rippen weit nach hinten reichend, jedoch nicht übermäßig gewölbt, da man imstande sein muss, einen Hund dieser Art mit beiden Händen hinter den Schultern zu umspannen.
Das heißt, sich den in den Nacken zu legen?
Ja, vielleicht. Die Rute.
Okay, also das heißt, dann muss das ja, dann soll das ja ein Hund sein, den man entweder mit auf die Jagd nimmt oder ins Gebirge oder, weil warum soll ich mir sonst einen Hund schultern? Also ich sag mal jetzt, wenn ich zur Messe Hund und Pferd gehe, brauche ich den Hund nicht zu schultern. Mhm.
Ja, jedenfalls keinen gesunden, ne?
Okay, und wie schwer ist der denn? Da wird der ja auch nicht 65 Kilo wiegen.
5,9 bis 7,1. Ich finde, es ist eine relativ große Range beim Rüden und bei der Hündin.
Ist das ein Border Terrier?
Wie hast du das denn jetzt gemacht?
Ist ein Border Terrier?
Ja, natürlich.
Dann habe ich, das kann ich mit dem Otter teilen.
Ja,
es ist ein
aber der ist doch viel zu drahtig und zu strohig. Obwohl ja, doch, die haben ja auch diesen, die haben ja auch diesen.
Ja.
Es gibt ja auch viele Otter.
Ich bin ein verdammtes Genie. Mhm. So, jetzt kommst du. Übrigens habe ich noch nie gehört, wirklich noch nie gehört, dass jemand sagt, ja, den Border Terrier muss man schultern können. Warum?
Vielleicht fürs Pferd.
Das ist kein klassischer Pferdbegleithund. Und wenn ich auf dem Pferd sitze, dann kann ich ihn ja vor mir auf den Sattel legen.
Also laut Rassebeschreibung ist diese Pferdesache gar nicht mal so irrelevant.
Aber krass, wir haben, also den Border Terrier habe ich ja oft schon hier auch als Beispiel für die geben Gas und so.
Ja, ja, das ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund nur nach Niedlichkeit aussuchen würde, wäre es bei mir nicht der Dackel, sondern der Border Terrier. Aber erstens weiß ich natürlich schon durch dich zu viel über den Border Terrier, um zu wissen, dass das kein Hund für mich wäre. Nee. Zweitens gibt es die natürlich auch nicht so oft im Tierschutz.
Ja, wobei das nicht ganz stimmt.
Weil die manchmal Rückläufer sind, weil die Leute sich verschätzt haben.
Früher war der Border Terrier unter den Jägern hip. Oder da war es klar, okay, dann die gehen auch irgendwie zur Jagd. Und dann habe ich einen Border Terrier, liebe Grüße, Thomas.
So heißt der Terrier?
Nein, ach so. Hieß Oscar. Und ich hatte Thomas bei mir im Training. Und Thomas war Friseur in Köln auf der Aachener Straße. Ich war noch so Sportstudent eingeschrieben, aber hatten schon Oscar im Training. Und Oscar im Friseursalon, eine Eins mit 25 Sternchen hinten dran, total gechillt, nett mit allen Leuten. Aachener Straße, Tür stand auf. Oscar wäre niemals da rausgelaufen, egal was da los war. Super sensationell, wenn Oscar Streit mit Hunden hatte. Lecko, Fanny. Oh, dann kannst du dir einfach nicht vorstellen. Da war nichts mit mal schubsen und knurren. Er war sofort packen, verbeißen, schütteln, das ganze Programm. Das kannst du echt nicht vorstellen.
Aber es ist nie jemand bei draufgegangen, sondern.
Ja,
wissen
also,
wir nicht.
Sagen wir mal, da der Oscar 5 Kilo wiegt und der Oscar auch mal eine Klopperei mit 30 Kilo Rüden angefangen hat, war eher die Chance, wie lange übersteht Oscar das. Mhm. Aber da muss man sagen, Thomas hat das wirklich gut gemacht. Also wirklich, vieles war. So, Thomas, sehr sanfter, sehr lustiger Typ. Und für den war das zu Anfang sehr, sehr schwierig zu sagen, ach, okay, ich muss dann wirklich eingreifen. Ja. Der hatte so dieses Thema Grunderziehung. Der Oscar nervt hier keinen Kunden. Ich bin selbstständig, der kann hier nicht irgendwie nerven. Ich will ihn aber jeden Tag dabei haben. Der darf nicht rausrennen. Der muss irgendwie smart sein. Das hat er super hingekriegt. Der Hund war top alltagstauglich. Aber wenn es auf die Hundewiese ging, der hatte auch Hunde, mit denen der super nett gespielt hat und wo der auch mal kleine Brötchen gebacken hat. Aber ein Gockel und sobald ein Rüde auch Gockel war, ey, 3, 2, 1, Feuer frei. Aber das ganze Programm war wirklich heftig. Hat er aber gut in den Griff gekriegt, hat er wirklich gut, weil was der Thomas in der Sau gut gemacht hat, war den Oscar gelesen. Also genau zu schnallen, okay, Houston, we have a problem, die Rakete startet hier gleich. Und bei Oscar war aber nicht der Countdown, 10, 9, sondern war 1-0. So, ne? Und das hat Thomas wirklich ziemlich gut hingekriegt, muss man echt mal sagen.
Gut, ist auch krass, wenn man sich dieser Sache stellt. Ich habe jetzt neulich wieder beim Tierarzt ein paar gesehen, die hatten einen Malinois dabei und die ist so hysterisch gewesen und so laut und alle haben natürlich die Augen verdreht und so weiter. Aber man muss, ich weiß jetzt nicht, die wirkten nicht so, als hätten sie viel dazu beigetragen, dieses Problem zu befördern, sondern ja, man, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die den Hund vielleicht auch sogar so übernommen haben. Und wenn sich Leute so eine Aufgabe stellen und immer noch versuchen, diesen Hund gesellschaftstauglich zu machen, Hut ab.
Ja, und guck mal, alleine, dass ich, also bei an Thomas kann ich mich natürlich total erinnern, weil ich selber da zum Haare schneiden war und Thomas einfach auch ein ganz besonderer Typ war und Oscar auch. Aber natürlich kann ich mich auch an Oscar erinnern, weil das Parade-Hooligan eines Border-Terriers war.
Ah ja.
Und wenn du da jetzt sagst, die kommen da mit einem Malinois, der da über Tische und Bänke geht und jault und macht und tut, das sind sehr wirklich schlecht gezüchtete Hunde. Die werden dann bei Knut Fuchs und Basti Schäfer und den ganzen Schutzhundeleuten dann als sehr triebstark dargestellt. Leute, das sind hysterisch frustrierte Hunde, die eben alles haben, nur kein gutes Nervenkostüm. Weißt du, also die gehen dann mit den Hunden spazieren, haben permanent was im Maul, weil sie ohne irgendein, ach egal, komm, bevor, aber was ich nur sagen will ist, ich finde das wirklich schlimm, wenn die Leute so judgen, wenn da jemand kommt mit einem Hund, der aus dem Ruder läuft.
Ja.
Und ich hatte das früher, als ich noch im Kölner Stadtwald trainiert habe, hatte ich immer so ein blödes Schwein, der einen so ganz netten, wohlerzogenen Labby hatte.
Ach so, der immer so süffisant an den Leuten vorbeigegangen ist. Von dem hast du mir schon mal erzählt.
Da kam der immer mit seinem Hund frei bei Fuß, lief dann bei Hunden, die am Rad drehten, so einen Meter vorbei und machte und war so, weißt du, ja, schönen Dank, du hast einen Labby. Weißt du, das ist so irgendwie, ja, wow, du hast einen Labrador, der gut aufgezogen ist und der kann bei Fuß, wow. Mhm. Ne, also mal ein bisschen aufhören, das ist genau übrigens das habe ich ja früher bei Kindern auch oft erlebt, wo Eltern, wenn das Kind mal irgendwie über Tische und Bänke ging, im Restaurant sich nicht benommen hat, im Supermarkt sich auf den Boden geschmissen hat, wo du sofort da stehst und die Leute denken, ja, alles klar, was für unfähige Eltern. Und ich selber weiß, du hast diese Situation, wo du als Eltern komplett überfordert bist und wo alles aus dem Ruder läuft und wo ein Kind eben nicht steuerbar ist.
Ja.
Und so ist es eben auch mal bei einem Hund. Also ich finde das wirklich doof, dann so da überheblich drüber wegzugucken.
Es gibt beim Border Terrier auch eine Reihe von Erbkrankheiten. Die Liste würde jetzt allerdings so ein bisschen den Rahmen der heutigen Sendung sprengen. Deswegen würde ich einen Link in die Shownotes packen.
Ja. Genau, aber man muss schon sagen, alle Border Terrier, die ich kennengelernt habe, sind ziemlich alt geworden. Sehr robuste, sehr energiegeladene Hunde. Und die machen richtig Spaß. Also jetzt habe ich von Oscar natürlich erzählt, da verbeißt ich dann andere Hunde und so. Aber die machen wirklich Spaß. Nur man muss wissen, wen man sich da ins Haus holt. Da ist den Hund sozial kompetent zu machen, das alleroberste Gebot. Und egal ob Rüde oder Hündin. Die jagen wie Sau, die lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen, die sind total energiegeladen. Aber wenn man die gut handelt, sind das Hunde, die wahnsinnig viel Spaß machen.
Ja.
Ich finde super Hunde. Aber man muss eben wissen, wen man sich da nach Hause holt.
Okay. Gut. Ich habe noch eine wichtige Durchsage sozusagen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Es ist ja nicht oft so, dass man sich als normaler EU-Bürger oder Bürgerin auch mal einbringen kann, wenn es darum geht, wie denn vielleicht die Gesetze zum Thema Tierwohl in der Nutztierhaltung aussehen könnten in der Zukunft. Jetzt ist es so, dass die Kommission fragt. Und die Kommission fragt viele Player sozusagen aus dem Bereich Landwirtschaft, Nutztierhaltung. Sie fragt aber auch uns. Mhm. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch sagen, was wir finden an der Stelle. Voll. Es gibt jetzt eine Umfrage. Ich habe sie gestern um 23.11 Uhr begonnen und habe sie um 23.25 Uhr beendet. Also man muss sich ein bisschen Zeit nehmen.
Genau.
Aber es ist schaffbar. Ich muss aber auch sagen, dieses EU-Beamtendeutsch, das ist nicht jedermanns Sache. Meine ist es auch nicht. Ich habe einige Sätze auch ein paar Mal lesen müssen. Und wer es sich ein bisschen einfacher machen möchte oder im Zweifel auch wissen will, welche Entscheidung ist denn jetzt hier eher im Sinne des Tierwohls, ich durchblicke das an dieser Stelle nicht, dem sei noch ans Herz gelegt, es gibt eine Seite von Animal Equality. Super. Diesen Link packen wir auch in die Shownotes. Die haben noch mal diese paar Fragen aufgelistet und haben gezeigt, guck mal, hier am besten das ankreuzen, empfehlen wir. Das guckt euch gerne an, aber wir meinen hier das und das. Dabei geht es überhaupt nicht darum, Leuten irgendwas vorzugeben, sondern es ist manchmal ein bisschen schwierig zu entscheiden, was ist denn jetzt hier eigentlich besser fürs Tier und wo ist welches Kreuzchen gefragt. Und ich fand das sehr hilfreich. Und wenn man jetzt, ich denke, dass es damit wahrscheinlich noch mal irgendwie um die Hälfte schneller geht, wenn man das einfach annimmt.
Aber lass uns dazu gleich auch noch mal ein Social-Media-Video machen, weil ich bin darauf aufmerksam geworden durch das Video von Jonas Ems.
Ja.
Der hat es auch noch mal irgendwie schön breit getreten, im positiven Sinne schön breit getreten. Aber dass wir auch noch mal diese Seite verlinken, dass es das ein bisschen leichter macht, finde ich ein wichtiges Thema, weil es wäre ja schade, wenn man durch diese Verkomplizierung dieser Umfrage die Leute nicht hören,
genau, würden die vielleicht ziemlich wichtig sind, nämlich ja, wir alle.
Ja, ich denke auch. Ja, und dann bin ich eigentlich schon bei den Tipps dieser Woche. Die Tierheimhelden laufen wieder auf Vox immer samstags um 7.
Bäm, Folge 1 als Quotensieger.
Nee. Ja. Ja, super.
Total schön. Also der Sender hat sich auch total gefreut. Und wer sich auch sehr gefreut hat, war der Defi natürlich.
Ja, und das Tierheim Koblenz wahrscheinlich auch.
Ja,
ne?
Total. Also sind wirklich auch ganz lustig. An dem Tag an Platz 1 die Tierheimhelden. Mhm. An Platz 2 eine 9 Jahre alte Wiederholung von der Hundeprofi. Und das ist total lustig, weil wenn ich die Folgen, ich habe natürlich vieles auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber da habe ich 4 Minuten geguckt und manchmal kriege ich Lust, ehrlich gesagt. Ich hab ja den Hundeprofi beerdigt, weil ich gesagt habe, Leute, ich war jetzt 25 Jahre in jedem deutschen Wohnzimmer und irgendwie liegt mein Fokus jetzt auch mal so ein bisschen auf andere Sachen und vielleicht ein bisschen größer gedacht. Aber manchmal, wenn ich so die Folgen sehe, boah, wie schön das auch manchmal war und auch wie schön es war, die Leute zu begleiten und zu sehen, wow, dahin geht die Reise. Oder auch manchmal, wie traurig es war und wie emotional es war. Also ich muss sagen, ertappt mich da, dass ich manchmal Lust kriege.
Ich würde es gucken. Ja. Ich glaube, ich wäre nicht die Einzige.
Ja, das schneiden wir alles raus. Bevor einer auf doofe Ideen kommt.
So, dann die letzten beiden Folgen I Think X, die sind auch auf zdf.de zu finden. Es geht in der einen Folge um Migration. Mhm. Es ist unglaublich, was wir uns dabei im Vorfeld für Gedanken gemacht haben. Ich bin sehr gespannt, ob es dazu vielleicht auch von Menschen aus der Podcast-Hörerschaft noch die ein oder andere Rückmeldung gibt. Und wir haben eine Unterhaltungsshow produziert. mit einem wissenschaftlichen Quiz mit wirklich super tollen Gästen. Parshad Luis Klamroth, Sarah Bosetti, Michael Kessler. Großartig.
Also stellen wir kurz fest,
die große Weltuntergangsshow.
Stellen wir kurz fest, wenn kluge Leute eingeladen werden, bin ich nicht dabei. Wenn einer Welpen verkaufen soll für QVC oder sonst was, dann bin ich dabei.
Ja, ich habe alles getan, was ich tun konnte, ja, Martin. Wie immer.
Ich mal selber.
Wie immer. Und dann möchte ich noch gerne darauf hinweisen, es gab einige Rückfragen. Wir sind ja am 10. Dezember bei Stern TV und es wird dort gehen um das Thema Hund und Katze. Yes. Wir haben jetzt schon die ein oder andere Zuschrift von Leuten, die sagen, ja, wir haben zu Hause wohl einen Hund und eine Katze und die verstehen sich richtig gut. Wir haben sogar Bildbeweise. Wo schicken wir die hin? Ja.
Auch Videos werden
ja, genommen. Genau, auch Videos gerne genommen. Das Ganze bitte an die Social-Media-Kanäle von Stern TV. Also in dem Fall nicht an tierischmenschlich@rtl.de, sondern Stern TV ist die richtige Adresse dafür. Sonst werden sie vielleicht nicht gesehen und gewertet. Und irgendwann wird es dann eine Abstimmung geben. Und die schönste Zusendung wird in irgendeiner Form prämiert. Ich weiß gar nicht genau wie, aber wir werden es dann am 10.
Katharina
Dezember erleben.
Und wisch bei euch mal vor euch durch die Wohnung.
Ja, mit so einem Glücksschweinchen komme ich da. War das nicht bei Rudi Carell so, dass der einmal mit so einem Schwein kam? Weiß ich nicht. Na gut, vielleicht habe ich das auch geträumt.
Schwein habe ich nur bei Robert Lemke, welches Schwein da hätten sie gern, das habe ich im Kopf.
Okay, ich habe gesehen, du hast gerade von Herbert Grönemeyer gesprochen. Haben wir eigentlich schon diese Live-Fassung von Bochum auf unserer Playlist? Ich glaube nicht.
Ach, das ist eine gute Idee.
Ja.
Ja. Also Tipp des Tages, werden wir natürlich auch in die Shownotes einen Link packen, wo ihr die Tourtickets kriegt bei uns im Shop.
Der ist immer drauf.
Der ist quasi 24 Stunden am Tag immer überall zu sehen. Und Tipp der Woche hatte ich ja schon gesagt, Toni Kroos Stiftung mal auf die Website gehen. Und ich habe heute, oder vielleicht machst du erstmal dein Lied, weil ich habe heute 3. Und das ist auch nicht verhandelbar.
Okay, ich habe doch meins schon rausgeschossen.
Ach so, das war schon. Ja, genau. Ja. So, pass auf. Und zwar habe ich ein Video gesehen. Und da lief, also dieses Video fand ich sehr, sehr schön. Da war, egal, ich will über dieses Video gar nicht sprechen, weil die Person, um die es geht, weiß sowieso, wer gemeint ist. Da hat jemand, egal. Ich werde, also das lassen wir auch alles drin, ist egal, diese Person weiß. Und auf jeden Fall, da lief im Hintergrund ein Lied von Wilhelmine, Wenn du dich bewegst. Und das fand ich ein sehr schönes, sehr romantisches Video und ein sehr schönes und romantisches Lied. Dann habe ich ein Lied bekommen, das ich dir widmen soll. Und zwar hat mir aus der Community Katha geschrieben. Und Katha hat geschrieben, ich soll doch für dich mir das Lied wünschen von Miss Ellie, Klein sein. Und das Lied ist wirklich lustig. Miss Ellie, super lustige Frau. Das Lied packen wir mit auf die Liste von Miss Ellie, heißt Klein sein und ist wirklich witzig. Und dann möchte ich auch noch ein drittes Lied draufpacken, wo ich richtig schallend gelacht habe. Mhm. Ich bin ein großer Fan von Sarah Hakenberg. Die ist Kabarettistin, die macht Lieder, die ist wirklich sehr schlau. Ich habe sie noch nicht live, also Tour noch nicht gesehen, werde ich aber machen.
Und die hat ein Lied gemacht, das heißt das Homo-Lied. Mhm. Und das ist so witzig on point. Und mich hat das, also es war einfach wahnsinnig lustig, weil es in dem Lied darum geht, dass wir immer noch 2025 so ein Geschiss um Homosexualität machen. Und es geht unter anderem darum, wie das wohl wäre, wenn der komplette FC Bayern sich als schwul outen würde. Mhm. Und dann kommen weitere Beispiele. Ne?
Also, die ganze CDU zum Beispiel.
Ein Satz ist, und selbst ein CSUler outet sich als Schwuler. Und das ist so witzig einfach. Und es ist musikalisch total schön. Es ist maximal kreativ. Und vor allen Dingen ist das Ende des Liedes auch wieder on point. Also es lohnt sich total. Wäre übrigens mein Vorschlag, dass dieses Lied zum ESC fährt. Mhm. Da haben wir das auch schon dann rund gemacht. Also wirklich auch Sarah Hackenberg, Instagram, immer gerne gucken. Super, super, super Frau, finde ich.
Okay. Ja, dann.
Ja.
Legen wir uns wieder hin.
Ja, dann legt euch wieder hin.